I am sitting in a room, the same room that you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
Sind Sie auf der Suche nach kompetenten Lösungen für Film, Video, TV und New Media?
Links, Mitte, rechts.
Dann sind Sie jetzt am Ziel.
Sie hören meine Stimme jetzt zwischen dem linken Frontlautsprecher und dem Center-Lautsprecher.
Links, Mitte, rechts.
Eine Verpolung liegt vor, wenn Sie mich nicht mehr genau orten können und die Tiefen abgeschwächt werden, so wie jetzt.
Links, Mitte, rechts.
Und nun zurück zur richtigen Polung.
Links, Mitte, rechts.
Sie sollten mich jetzt wieder ganz normal zwischen den Lautsprechern wahrnehmen.
Hören Sie nun einige Testtöne.
Bei richtiger Polung werden Sie mich jetzt zwischen dem Center und dem rechten Frontlautsprecher hören können.
Eine Verpolung liegt vor,
jetzt
Sie mich nicht
verpolt
genau können und die Tiefen abgeschwächt sind. Zurück zur richtigen.
Sie sollten mich jetzt wieder ganz normal zwischen
links,
den Lautsprechern
Mitte,
wahrnehmen.
Rechts.
Ich sitze inmitten meines Wohnzimmers. Den großen Esstisch habe ich aus der Mitte des Raumes entfernt, denn ich werde den Platz zum Hören brauchen. Ebenso alle Stühle, bis auf einen, auf dem ich sitzen will. Eigentlich habe ich alles weggeräumt, sodass ich nun einen freien Kreis von etwa 4 Metern Durchmesser um mich herum habe. Selbst meine gute alte Stereoanlage mit den 20-Liter-Boxen musste weichen. Denn seit heute starte ich in die neuen Dimensionen des Raumklangerlebens.
Der Raum. Unendliche Weite.
Der Kreis wird begrenzt von 5 etwa 750 Milliliter Konservendosen großen Lautsprechern in Ohrenhöhe und auf den Positionen links vorne, rechts vorne, Center vorne und hinten rechts und links die Surround Speaker. Mein alter Verstärker in der Ecke. Stattdessen ein doppelt so massiges Gerät mit einem Vielfachen der Leistung herkömmlicher Stereoverstärker. Klar, hängen ja auch mehr Boxen dran. Und daneben ein 30 oder 40 Liter Kubus mit einem großen Trichterloch auf seiner Frontseite. Die Punkt 1 meines Soundsystems, der sogenannte Subwoofer. Die Zwerchfellmassagemaschine, die dem Hörraum aus 5 Konservendosen quasi das Fundament samt Kellerraum liefert und bei artgerechtem Einsatz einen regen Austausch mit den Nachbarn fördert. Auf dem Verstärker, der eigentlich ein Receiver ist, also auch einen Radioempfänger bereithält, auf meinem neuen 7-Kanal-Verstärker steht mein neuer Multiformat-Player. Er soll alle Formate, die zurzeit gebräuchlich sind, wiedergeben können. Und das sind nicht wenige.
Es kommen immer neue Formate auf den Markt, die teilweise auch durchs Internet, zum Beispiel DIVX.
Speicherformate, CDA, CD-ROM, DVD-A, DVD-R, DVD-R, SACD, gebräuchliche Wiedergabeformate, MP3, DHX, DTS, Dolby Digital, Dolby Surround bzw. Dolby ProLogic 5, 6 und 7.1 und alle Formate mit weiteren Unterspezifikationen. Ein Händler.
5 ist gut, 6 ist besser, 7 ist noch besser.
Für den Hörgenuss haben wir fast alles zusammen. Leider braucht es zum Einstellen des Wiedergabegerätes, also des Players, aber dann doch noch einen Monitor. Denn das Display meines Gerätes verweigert hartnäckig jede Information über die Abspielmodi, Anzahl und Art der auf dem Datenträger gespeicherten Information. Einzig die Laufzeit des aktuell im Abspielmodus befindlichen Stückes wird mir angezeigt. Verstärker, Abspielgerät, Boxen, Subwoofer und Monitor.
I am sitting in a room.
Durch die Mitte des Raumes verläuft nun der Kabelbaum zu den 3 Frontlautsprechern und dem Monitor. Hinter mir erstrecken sich die Wege zu den Surround-Boxen und links von mir, da wo der Verstärker steht, Ja, da kommt alles zusammen.
6 analoge Kabel und 2 digitale, sogenannte Koaxialkabel, verbinden den Player mit dem Verstärker. Ein 22-poliges Euronorm-Monitorkabel versorgt vom Player weg den Monitor mit der Bildinformation.
Der Verstärker hat ungefähr noch 20 weitere Anschlussmöglichkeiten, die ich aber offensichtlich für die einfache Wiedergabe nicht sofort benötige und deshalb auch für den Moment ignoriere.
I am sitting in a room. The same room that you are in now. I am recording the sound of my speaking voice.
Einstellung des Systems.
Meine gut 2,5-stündige Einstellungs- und Lektürearbeit, die ich zu absolvieren hatte, bis ich endlich einen Impuls aus allen Lautsprechern bekam, mag ich jetzt nicht mehr erzählen. Darüber werden andere berichten.
Im Einzelnen sind das
Gerhard Steinke, hier in Berlin wohnhaft.
Götzner Lepper, Deutschlandradio Hörspielwerkstatt.
Da ich nicht studieren konnte, ging ich zum Sender Dresden und hatte das große Glück, alles machen zu dürfen. Das Funkhaus mit aufzubauen, Sendungen zu produzieren, das Archiv zu durchstöbern. Ich entdeckte dort die Aufnahmen von Sala, begeisterte mich für die elektronische Musik und baute später dann ein ganzes Studio hier auf.
Mein Name ist Elisabeth Zimmermann. Ich bin die Redakteurin der Sendereihe Kunstradio Radio Kunst. Eine wöchentliche Sendung auf dem Kulturkanal des Österreichischen Rundfunks.
Thomas Gerwin, Komponist und Klangkünstler und seit langer Zeit mit Mehrkanaligkeit und Raumklangkomposition beschäftigt.
Ich bin Lutz Glandin aus Berlin in Treptow.
Ja, mein Name ist Werner Groß.
Und ich bin Komponist.
Und ich habe mich eigentlich vor 5-6 Jahren rein zufällig für dieses 5+1-Verfahren entschieden.
Nach dem Fall der Mauer habe ich mich verstärkt der elektronischen und elektroakustischen Musik zugewendet.
Mein Name ist Jean Chimchak. Ich arbeite hier im Studio P4.
Und mitunter auch ab 6/97 mich mit 5.1 Dolby Digital auseinandergesetzt.
Und ich beschäftige mich auch mit Surround. Aufnahmen, Surround-Mischung.
Ich heiße Benedikt Bitzenhofer, bin Produktionsingenieur beim Westdeutschen Rundfunk, beschäftige mich dort hauptsächlich mit der Produktion von Hörspielen und akustischer Kunst. Und ich habe dort die Konzeption des ersten Surround-Hörspielstudios verantwortet.
Ich glaube, dass die 5.1-Technik im Sendebetrieb die Zukunft des Radios, des Sendebetriebs schlechthin darstellt und dass es innerhalb der nächsten Jahre einfach Usus, Standard, ganz normal sein wird, dass Radio im 5.1 gesendet wird.
Und schließlich berät uns ein Verkäufer aus einem gut sortierten Hi-Fi-Geschäft in Freiburg.
Zum Beispiel, man nimmt einen Frontlautsprecher für 1.000 €, dann muss man hinten rechnen mit 500 €, das Sender 400, dann sind wir schon bei 1.900 € plus noch der Subwoofer. Ist man also gleich bei Lautsprecher allein schon über beim Doppelten, wie man es im Stereobereich hat.
Hello and welcome to this special documentary, The History of Sound.
Wie viele Kanäle braucht der Mensch? Ja. Experten der elektroakustischen Raumarbeit.
5 sind natürlich zu wenig, weil wir haben keine wirkliche Seiteninformation und wir haben auch keine wirkliche Hinteninformation bei 5.1 in der jetzigen Standardaufstellung.
Also meine Lieblingsplatten, die bei mir im Schrank stehen, die ich immer wieder höre, sind doch größtenteils Mono.
Anstatt der 100 Lautsprecher, die nötig wären, um den Raum in der einen Ebene, nur in der horizontalen Ebene wiederzugeben, pickt man sich 5 raus und ergänzt die anderen beim Hören. Es ist ein guter Kompromiss, würde ich sagen.
Weiß nicht, wie viel brauche ich? Ich brauche Sachen, die spannend sind. Ich glaube, es ist unabhängig von der Lautsprecheranzahl. Vielleicht spielt mir mal irgendjemand was vor, was für 45 Lautsprecher funktioniert und ich kaufe mir danach 44.
Ich denke, mit den 5 Kanälen ist er erstmal zufrieden, aber ich darf nie vergessen, die Zukunft geht weiter und die Wellenfilmsynthese wird vielleicht noch reale Chancen liefern mit vielen Kanälen, die ich gar nicht zur Kenntnis nehme, aber die über eine Vielzahl von Wandlautsprechern mir einen noch besseren und präziseren Eindruck vermitteln.
And now, ladies, if there are any there, and gentlemen, the history of sound. Excuse me.
Was ich wirklich brauche, ist einfach Material, was sich lohnt, überhaupt auf Tonträger zu bringen, sodass ich das konsumieren kann, mehrfach, und mich daran freuen kann. Das ist alles, was ich brauche. Und wenn das mit einem Lautsprecher geht, dann brauche ich halt nur einen.
In the beginning of time, there were no sounds at all. It was absolutely quiet. Dead quiet. Not the sound. After a while, quite a long while, things started to sound. In the beginning, there were some rocks and stones that were rolling and started to sound, and that was very, very long ago. What was typical for the sound in the early beginning was that it all came from the middle of everything. It was no surround sound. It was only there in the middle. After a few million years, it began to sound a bit to the right as well, as it sounded from the middle. And after a few million years further on, it began to sound from the other side as well as the right side. Well, maybe it was the left side, but it can have been the right side. Well, it's the right side.
Okay, fine. Thank you.
But...
And now, back to the studio.
Dir wird eine Geschichte erzählt. Die spielt irgendwo in den Bergen, in einem engen Tal, wo man die Murmeltiere pfeifen hört und die Tannen im Wind sich wiegen. In der Ferne bimmeln ein paar Kuhglocken. Irgendwo schlägt ein Hund an. Das alles schildert dir eindringlich eine Stimme, die, dächtest du darüber nach, aus einem sehr ruhigen Raum zu dir spricht, der bei genauem Hinhören keine weitere Information bietet als die Stimme selbst. Die Stimme erzählt dir von den Bergen. Hörst du das Tal? Hörst du das Rauschen im Wald und den Wind? In der Ferne noch immer die Glocken? Horch, der Hund bellt nicht mehr. Das ist der Spielraum, in dem zum Beispiel die Heidi aus Frankfurt am Main auf ihren Alpenoheim trifft. Das ist der denkbare Spielraum eines Hörspiels in Monophonie. Mono hat nur einen Kanal und das heißt, ein Raum ist akustisch in Mono zwar abzubilden, aber als Hörraum nicht konstruierbar. Mono, auf die Surround-Sprache übertragen würde man sagen 1.0, Mono kommt aus dem Transistorradio ebenso deutlich wie aus der Wohnzimmeranlage. Könnte sein, dass auch bei einem Mono-Hörspiel irgendwo im Hintergrund die Glocken bimmeln, aber darum geht es nicht. Als Hörer dieses Hörspiels wirst du dir den Handlungsraum selbst bauen, in deiner Vorstellung oder auf der inneren Bühne. Ob schon du in der Küche beim Abwasch bist oder auf dem Sofa, im Wohnzimmer oder im Auto, irgendwo unterwegs, siehst du die Heidi, wie sie in einem Alpental auf ihren Oheim trifft. Das ist die Kraft der Imagination. Einem Mono-Hörspiel bleibt praktisch nichts anderes übrig, als auf diese Kraft zu bauen.
She's like one limb above me. We're both in the jungle here nude.
Hey, Chief.
Yeah.
Here comes that Colonel guy again.
Mit zwei Kanälen kann man einen räumlichen Eindruck und einen Richtungseindruck vermitteln. I will not hurt or harm you. Just give me back the board, Lance. It was a good board and I liked it. You know how hard it is to find a board you like. He's a determined motherfucker. I will not hurt or harm you. I will not hurt or harm you. Just give me back the board, Lance. It was a good board and I liked it. You know how hard it is to find a board you like.
Wo schauen Sie denn hin, wenn Sie hören?
Jesus Christ. That guy's too fucking much. Do you think he would have shot us?
Gibt man dem qualitativen Erscheinen der Klänge das Vorrecht, dann kann man nicht davon lassen, an die realistischen Assoziationen zu denken, die manche von ihnen mit sich bringen.
Gut, erste Frage. Was heißt 5.1 und was ist es?
Die Verwirrung ist allenthalben groß.
5.1.
Die meisten Leute werfen immer die Anzahl der Kanäle einer Produktion durcheinander mit den Wiedergabesystemen.
Benennt eigentlich bloß die Anzahl der Lautsprecher, wobei man da noch unterscheidet zwischen den normalen Breitbandlautsprechern und dem Subwoofer.
Und mit der Codierung, also zum Beispiel Dolby Digital oder Dolby Surround oder DTS.
Also 5 Lautsprecher, 1 Subwoofer in einer festgelegten Aufstellungsformation.
Ganz zu schweigen von den Tonträgern, die es auch noch gibt in unterschiedlicher Form.
Das ist eine Norm für eine Lautsprecherwiedergabe, die ursprünglich aus der Kinoszene kommt. Das heißt, zu den beiden Stereo-Lautsprechern, die wir kennen, also vorne rechts links, kommt ein Sender-Lautsprecher. Das ist bildbezogen, damit der Ton auch aus der Bildmitte kommt. Und dazu kommen 2 hintere Lautsprecher, die Rear-Lautsprecher, also links und rechts hinten, die uns ein bestimmtes Raumgefühl vermitteln.
Bei uns ist 5.1 ist ein Produktionsformat.
Die Punkt 1 steht für den Low-Frequency-Channel, den LFE oder den Subwoofer, der ein Extrakanal darstellt, der nur die sehr tiefen Frequenzen zwischen, sagen wir mal, 16 Hertz und ca. 40 Hertz wiedergibt.
Und wenn man will, sage ich den Künstlern, die bei uns produzieren, dann haben sie noch einen sechsten Kanal für Tieftoneffekte zur Verfügung.
Ich nenne das Rundum-Stereophonie. Das ist eigentlich wirklich die, sagen wir mal, die Illusion eines Raumes, die ich mir zum Beispiel stereophon schaffen kann. Da brauche ich aber doch noch ein bisschen Fantasie. Mit einem 5.1-Setting mit Lautsprechern wird im Prinzip diese Stereophonie auf den ganzen Raum ausgedehnt. Die wird praktisch um mich herum errichtet, rund um Stereophonie. Und im Prinzip wird es benutzt in der Regel wie ein großer Kopfhörer, wo ich mich abschotte von der Umwelt und dann ganz in dem künstlichen Raum bin.
5.1 ist ein Mehrkanal-Audioformat, das man mehr aus dem Home-Cinema-Bereich kennt.
Heimkino, also heißt, man hat ein Kino für sich allein zu Hause, im Keller, auf dem Boden oder wo auch immer die Leute sich das einrichten. Ist natürlich eigentlich gegen die Tradition von Kino, dass man gemeinsam einen Film guckt. Nein, es wird jetzt auch völlig individualisiert. Und dafür sind diese Anlagen auf den Markt gekommen als Normierung, um damit das, was im Kino läuft, natürlich profitabel nochmal zu verwerten.
5.1 heißt, man hat nicht zwei Lautsprecher, also Stereo.
Das ist der eigentliche Grund für die ganze Sache.
Also fünf Lautsprecher.
Nicht damit es zu Hause schöner klingt, sondern damit man was zu verkaufen hat.
Sondern man hat fünf.
Zweimal Front.
Kleine Lautsprecher.
Einmal Sender, zum Beispiel für die Dialoge im Film.
Noch einen Lautsprecher für
um das Räumliche noch abzuschließen, ist es hinten noch
mal. Das heißt, man kann den Sound im Raum rund um sich verteilen.
Gerade war ich bei Aldi und habe herabgesetzt für 127 Euro eine Surround-Anlage gesehen. Wozu sind die da? Damit die Kids sich die DVDs reinziehen können. Also der kommerzielle Erfolg kommt natürlich von Video, von der DVD, von den Filmen, auch eines bestimmten Genres, Science-Fiction, Fantasy, die ganz stark mit Simulationen, mit Illusionserzeugung arbeiten.
Viel fruchtbarer scheint mir, die assoziativen Elemente strukturell und sachgerecht, das heißt hier semantisch, einzugliedern und sich also zu fragen, ob paradoxerweise unsere Zeit, die die Anstrengungen der bildenden Künste in Richtung einer möglichst totalen Abstraktion erlebt hat, nicht zugleich die Möglichkeit einer figurativen, einer wieder bedeutungsvolleren Musik erproben wird.
I am sitting in a room, the same room that you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed.
1970 realisiert der amerikanische Komponist und Klangkünstler Alvin Lussier für das Guggenheim Museum in New York seine Komposition I'm Sitting in a Room. In dieser Arbeit transformiert er mithilfe eines einfachen Reproduktionsverfahrens einen verständlich gesprochenen Text
I am sitting in a room
hin zu einem abstrakten, seiner ursprünglichen Textbedeutung enthobenen Klanggeschehen. Er erreicht diese Transformation, indem er den Text über eine Kette von mehreren Räumen schickt. Der in ein Mikrofon gesprochene Text wird per Lautsprecher in einen Nachbarraum übertragen, dort erneut von einem Mikrofon im Raum abgenommen und wieder einen Raum weiter ausgestrahlt, wo er als Raumklang wieder von einem Mikrofon empfangen und weitergeschickt wird. Und so geht das dann durch alle Räume hindurch. Auch wenn Lussier im Text betont, es gehe ihm nicht um ein physikalisches Experiment, so zeigt diese Arbeit, die sowohl als Komposition als auch als klangkünstlerische Installation gelesen werden kann, den Anteil und die Einflussnahme des Raumes auf die Gestalt eines jeden in ihm ertönenden Klanges.
Der Raum. Unendliche Weiten.
1881 begann man mit den ersten Versuchen. Das war der Franzose Adair und der Ungar Puskás. In Paris zur Weltausstellung wurde eine Übertragung gemacht per Kopfhörer. Er hat eine große Anzahl von Mikrofonen deswegen nehmen müssen, um auch eine große Anzahl Hörer zu versorgen. Im Endeffekt waren es immer zwei Mikrofone, die zu zwei Telefonhörern, so hieß das früher, die man mit der Hand halten musste. Man hatte den Kopfhörer wirklich erst 9 Jahre später erfunden. Man musste also mit 3 Minuten zuhören und war berauscht, weil es plötzlich einen räumlichen Eindruck vermittelt.
Werner Groß, wohnhaft im Berliner Stadtteil Wilhelmshagen, hat sich vor 6 Jahren eine Surround-Heimanlage gekauft.
Ja, also heute nutze ich das weitaus mehr eigentlich, um Musik zu hören, als um Fernsehen zu sehen.
Und es bis heute nicht bereut.
Diese Entscheidung damals, eben diese Boxen zu kaufen, das war Ja, ich weiß gar nicht, das war gar nicht so bewusst eigentlich, sondern wir wollten einfach einen guten Verstärker und eigentlich gute Lautsprecher haben.
Der Vorteil, warum das hausfrauenfreundlich ist oder haushaltfreundlich, deine Lautsprecher, ist natürlich, dass man sie gut unterbringen kann.
Und kam dann rein zufällig darauf, dass man ja eben dieses 5+1 auch haben könnte. Und dann hörte sich das natürlich entsprechend gut auch an.
Natürlich habe ich keinen Einfluss darauf, wie der Hörer zu Hause seine Lautsprecher stellt. Und die meisten Lautsprecher werden falsch stehen oder sind nicht richtig eingemessen. Darauf haben wir auch in Stereo keinen Einfluss.
Wer also symphonische Musik aber auch hören will oder klassische Jazzmusik, also ein ausgeglichenes Klangbild haben will, der braucht eine Mindestgröße eines Lautsprechers und eine Mindestqualität. Und mit diesen kleinen Milchschachteln oder Streichholzschachtelgroßen Lautsprechern ist das nicht möglich.
Ja, aber wir sind natürlich schon zufrieden damit. Auch weil eben diese Lautsprecher, die ich jetzt habe, möglichst klein sind. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ein persönliches Interesse gewesen, nicht Riesenboxen überall stehen zu haben. Ja.
Fünfkanal ist sehr, sehr aufwendig. In heutigen Wohnzimmern oder wo auch immer im privaten Heimbereich zu installieren. Und Stereo ist eine ganz praktikable Angelegenheit. Genauso wie das Mono-Küchenradio in der Küche. Insofern denke ich, dass das nebeneinander existieren wird und verschiedene Ansprüche befriedigt, also verschiedene Ansprüche an musikalische Wiedergabe im Heimbereich.
In erster Linie kommt jetzt erstmal auf den Film drauf an. Das andere ist ja mehr Effekt. Das heißt, da fährt im Hintergrund ein Auto oder es klingelt ein Telefon. Da kommt es auf den Klang nicht hundertprozentig drauf an. Bei Musik ist es eine ganz andere Wahrnehmung. Das heißt, ich konzentriere mich da auf die Musik und da ist je nachdem auch ein größerer Anspruch da und deswegen auch viel aufwendiger.
Die zweite Frage, die mit unserer Rechtfertigung eines gewissen Empirismus aufkommt, ist die des Gebrauchens von nicht regelrecht elektroakustischen, sondern von aufgenommenen, zuerst durch Stimmen, durch Instrumente oder durch andere Objekte natürlich hervorgebrachten Klänge und ihrer Verarbeitung.
Also der Unterschied jetzt zu Stereo ist ja eigentlich, dass man bei Stereo eigentlich den Eindruck hat, man guckt auf eine Bühne und erhält von der Bühne eigentlich die Töne zurück. Und in diesem 5+1-Erlebnis ist es eigentlich so, dass ich irgendwo mitten in diesem Orchester bin und höre es eben nicht nur in Front, sondern praktisch um mich herum. Ja. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, das Tolle, dass man ein so räumliches Erlebnis dann auch hat, wenn man eben in diesem Sound da eigentlich drinsteckt. Ja. Und so ist es natürlich auch bei Filmen. Man ist eigentlich praktisch in dieser Szene mit drin. Ja. Ob sie nur im Urwald spielt oder woanders, man hat eben ein ganz anderes Erlebnis da. Ja.
Es war eine große Pause nach dem Experiment von dem Adair und den Ungarn Puskás. Bis 1912, da hat Pathé mal ein Grammophon mit zwei versetzten Trichtern gebaut. Das steht übrigens in einem Phonographenmuseum in der Schweiz, in Stein am Rhein. Also einen Plattenspieler, mit dem Sie zwei Trichter aufsetzen können in einem bestimmten Abstand, bis zu 50 oder 100 Millisekunden, und das liefert Ihnen einen räumlich pseudostereophonen Klang.
He received no official clearance. He just started up and did it. What balls?
5.1 ist eine Entwicklung der Kinowelt, sieht im Ton hauptsächlich eine Form der Bildbegleitung und fordert vom Verbraucher eine fixe Anordnung der Lautsprecher im Raum.
Oh man, the bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it.
Und dann kam 1912 die Idee von Herrn Ohne Sorge und Herrn Professor Meyer, eine Mehrkanalübertragung mit Lautsprechern zu realisieren in Berlin von der Staatsoper zum Kronprinzessenpalais. Und weil es noch keine Verstärker gab, kam Meyer auf die Idee, da müssen wir eben mehrere Mikrofone aufstellen und mehrere Lautsprecher. Hinterher stellt er fest, das ist ja richtig nicht nur links-rechts, das ist eine richtige plastische Wiedergabe. Das war 1912, wenn Sie sich vorstellen, 90 Jahre ist das her.
This show enough is a bizarre sight in the middle of this shit. Expecting us this time?
Schauen Sie beim Hören Ihre Boxen an?
Damn if I know.
Und 5.1 folgt in seiner Bezogenheit auf das Bildgeschehen einer frontal ausgerichteten Tongestaltung. Die Musik spielt wesentlich in Blickrichtung.
Es gibt Hörspielregisseure, die genau das als Problem auch formulieren, dass sie sagen, im Hörspiel gelten die gleichen Gesetze wie beim Film. Die Aufmerksamkeit ist nach vorne gerichtet und wenn ich eine Stimme hinten höre, dann ist das erstmal unnatürlich. und ich habe das Bedürfnis, mich umzudrehen.
Die zwanghafte Orientierung nach vorne und quasi das in Verhältnis bringen durch das Gehirn eines Bildes, was nur vorne ist, und Töne, die von hinten kommen, das ist ja bei einer rein akustischen Wiedergabe, kommt das ja nicht vor, spielt das keine Rolle. Das ist eigentlich insofern mit Kino nicht zu vergleichen.
In dem Moment, wo der Hörer sich umdreht, muss der Regisseur das gewollt haben, dass er sich umdreht.
Also die ganze Energie oder die ganze Kraft der Aufmerksamkeit des Gehirns geht eigentlich auf die Ohren in dem Moment. Insofern ist es eigentlich eine Chance, ohne Bild rein akustisch zu arbeiten und sich da auch Räume zu bauen, die nicht von dem Vorne abhängen.
Dann ist es gut eingesetzt.
Das ist eine Art Quantensprung schon, der da passiert. Und das ist aber bei solchen Sachen immer so, dass man erst mal herausfinden muss, wo der wirklich der Unterschied liegt. Und für mich liegt der Unterschied eben in der Möglichkeit, den Hörer wieder freizulassen, den Hörer von seiner festgelegten Zentralperspektive zu befreien und den durch die Mehrkanaligkeit kreierten Raum als eine Art Klanginstallation aufzufassen.
Also wenn ich Leuten Surround-Sachen vorspiele, sage ich immer, setzt euch hin, wie ihr wollt. Es gibt bei mir kein Vorne und kein Hinten. Und vor allen Dingen, wenn euch irgendwas spannend vorkommt, dann dreht euch dahin, wo es herkommt.
Also wir hatten das auch.
Und wenn sie das machen, ist das Erlebnis noch um ein Vielfaches größer.
Wir haben ja dann Jurassic Park zum Beispiel uns geholt, ja, und meine Eltern eingeladen. Und es war tatsächlich so, dass bei gewissen Sachen eben tatsächlich man sich umdrehte und guckte nun, ob eben diese Fantasietiere hinter einem sind oder so. Ja, das war also schon recht witzig gewesen, muss man sagen.
Aber einfach jetzt Stimme nach hinten zu setzen, bloß weil man hinten zwei Lautsprecher hat, das ist erstmal noch kein Grund, so zu inszenieren.
Ich habe eine Hörspielproduktion gemacht, wo der Erzähler natürlich von vorne aus dem Center-Lautsprecher kommt. Und wenn ich mich halt umdrehe, dann kommt er halt eben von hinten. Das stört mich überhaupt nicht, weil ich höre ihm dann halt eben mal nur zu, ohne dass ich ihm in die Augen gucke. Das mache ich sonst auch. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt mittlerweile über so ein Surround-Setup in der Lage bin, mich auch mal frei zu bewegen. Dass ich nicht einfach immer in zwei Boxen gucken muss, sondern ich kann mich einfach in dem Raum, den ich selber mir hergestellt habe, herumlaufen. Und das macht mir Spaß.
Dann gab es die Stereo-Versuche in Berlin und in München, gleich mit der Einführung des Rundfunks 1923-24. Aber 1930 hatte schon der Engländer Blümlein eine Idee, zwei Signale in einer Rille der Schallplatte zu speichern, mit Tiefen und mit Seitenschrift. Aber vorher hatte schon Herr Fletcher mit Stokowski eine Übertragung nach Washington realisiert, mit drei Kanälen. Und schon 1938-40 haben aufgrund dieser amerikanischen Vorschläge Warnke hier in Berlin die Dreikanalstelefonie für den Tonfilm mit eingesetzt, hat eine Ableitung eines Mittenkanals erfunden, erfand die separate Tiefenwiedergabe bis 300 Hertz aus der Mitte heraus. Dinge, die beim Film sich aber auch nicht durchsetzten. Aber immerhin hat man dann ja in der Zweikanaltechnik Erfolge gehabt, 1940 mit dem Film Fantasia. Und die Grundidee stammt, glaube ich, von dem Toningenieur Buttenberg. Der hat 1952 ein Patent bekommen für die separate Übertragung der Direktinformation, des richtigen Tonsignales, Gesang, Musik, Sprache und über einen zweiten Kanal die Reflexion eines Raumes.
See the dog, hear the dog. Motor des Surround Sounds ist ursprünglich die Tonspur im Filmgeschäft. Und für den Film wurden im 20. Jahrhundert zahlreiche Verfahren der akustischen Verräumlichung des Bildes entwickelt. Bekannteste Formate sind Dolby Surround und Dolby Digital mit all ihren Weiterentwicklungen und Verfeinerungen.
Dolby Surround ist quasi ein Verfahren, wo man auf zwei Kanälen fünf Kanäle unterbringt. Das heißt, du hast auf zwei Kanälen eigentlich vier Kanäle aufgerechnet, die durch einen Decoder wieder aufgeschlüsselt werden. Das ist Dolby Surround, also quasi ein Verfahren, was eine Zwischenlösung darstellt. Du hast keine realen fünf Spuren. Dolby Digital hingegen hat wirklich sechs getrennte Spuren, also drei vorn, zwei hinten plus den Low Frequency Channel.
Unsere Periode hier in Deutschland war 1960 die Erfindung des stereoambiophonen Systems in der Zielstellung, dass der Hörer Direktinformationen und mit zwei Zusatzkanälen über zusätzliche Lautsprecher, die an der Seite oder hinten stehen, Rauminformationen übertragen bekommt vom besten Punkt des Saales, also eine richtige Einbeziehungsmöglichkeit. Die Amerikaner experimentierten dann 1970 mit der sogenannten Quadrophonie, hatten aber gar nicht diese Hörfrequenz physiologischen Vorstellungen, was der Hörer damit anfangen sollte, setzten eben den Hörer in die Mitte und bauten vier Lautsprecher drumherum und das hat den Hörer überhaupt nicht befriedigt.
Gefesselt an seine Genese operiert der Surround-Ton vorzüglich als Zutat zur visuell gesteuerten Aufmerksamkeit.
Der Center-Lautsprecher hat akustisch nur eine Funktion im Kino, dass die Stimme für die Leute, die sowohl rechts als auch links sitzen, wirklich aus der Mitte kommt, ganz starr aus der Mitte.
Das meint nichts anderes, als dass zuerst einmal eine große Nähe zur Filmwirklichkeit gesucht wird, ob schon gerade die Geschichte des Sounddesigns im Film eine überaus verzweigte und subtile Ästhetik der Bildbegleitung hervorgebracht hat.
Der Surround-Klang dient in erster Linie dazu, Emotionalität zu erzeugen und den Zuschauer gefühlsmäßig einzubinden. Da geht es nicht so sehr darum, nur Klänge wirklich im Raum zu verteilen. Im Gegenteil, mir hat mal ein Filmdesigner erzählt, wenn ich bei einer Nachtatmosphäre einen Frosch im hinteren Lautsprecher höre, dann werden sich die Zuschauer umdrehen. Deswegen darf ich das nie machen.
Surround Sound meint Einhüllungsklang.
Wird das Publikum nach hinten abgelenkt, so hat zumindest der Filmton sein Ziel verfehlt. Aber es war der Film, der die Idee der Einhüllungstechnik für den Ton entwickelte und weiterführte und der letztlich seine Verbreitung anstieß.
Wir waren bei der Quadrophonie, die dann gescheitert war, aber sie war zumindest das Auslöser, dass Ray Dolby sich nochmal überlegt hat, wie können wir denn mehrere Informationen in einer Matrix unterbringen. Und er hat sich angeschaut, was auf dem Markt ideal war, hat sicher unsere Patentschriften gelesen und hat dann eben durch eine Veränderung der Phasenlage die Idee gehabt, dann wenigstens ein 3:1-Verfahren zu machen, also ein Raumkanal und drei Frontkanäle eingeführt und hat damit erstmal sein erstes System Stereo Surround beim Film realisieren können. Für den Film war das eine ganz wichtige Lösung, dass man mit wenigen Kanälen praktisch zusammensetzen konnte, eine 5-Kanal-Wiedergabe.
Hello, this is the beginning of a sentence which, by the time you reach its end, will have mostly disappeared. For you, it will have traveled into the past. For itself, it is traveling into its future.
Wer die Möglichkeit hat, möge Stereo-Kopfhörer aufsetzen.
Aber für den Rundfunk reichte die Qualität nicht aus. Da brauchten wir wirklich 5 getrennte Kanäle. Und diesen Standard haben wir dann 1992 eigentlich in die Welt setzen können.
Für den Nur-Hörer entstand mit der ästhetischen Entwicklung des Filmtons, die letztlich die Industrienorm 5.1 hervorbrachte, parallel zu den raumästhetischen Entwürfen der Musik des 20. Jahrhunderts ein lohnender Gegenstand der Reflexion und des Experimentes in Sachen reproduzierbare Raumklangkünste.
Haben Sie beim Hören die Augen geschlossen?
Nächste Frage. Worin besteht die Chance der 5.1-Komposition?
Sehen Sie den Raum?
Also, dass sich irgendwo ästhetisch anfängt, was zu formulieren oder irgendwelche Richtungen sich ausprägen, das ist für mich noch nicht erkennbar.
Es gibt ja seit Jahrzehnten ganz verschiedene Formate in der experimentellen oder elektroakustischen, elektronischen Musik. Es gibt 8-Kanal, es gibt 6-Kanal. Also jeder kann da eigentlich machen, was er will. Es gab bisher bloß noch nicht die nötigen Vervielfältigungsmechanismen, also DVDs oder Ähnliches, um das an den Verbraucher zu bringen. Und irgendwann vor 10 oder 15 Jahren hat sich halt diese Kinonorm durchgesetzt, weil Kino das Massenmedium ist.
Ich würde sagen, dass sich auch in ästhetischer Hinsicht etwas tut, gerade in live vernetzten Projekten, wo eben Partner an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt verstreut vernetzt sind, weil man dann dieses Vernetzte, dieses Netzwerk, diese entfernten Orte ganz anders im Raum darstellen kann. Das heißt, dann hat man rechts vorne, hat man Vancouver, links hinten hat man Weimar. Und so weiter. Und das kann man aber dann auch besser vermitteln, weil man es nicht mehr zusammenmischen muss, sondern es kann jeder Ort eigentlich auch eine Position im Raum bekommen.
Und also wenn man möchte, kann man vielleicht die Sachen in 3 Bereiche unterteilen. Das eine sind irgendwelche Live-Konzerte, wo man vorne das Bild hat und dadurch die Musik natürlich auch vorne ist und man hinten halt ein bisschen Publikum hört und in den meisten Fällen, wenn man mal genau hinhört, fängt die so an. Über die ganze DVD hört man hinten gar nichts mehr und hinten hört es mit Klatschen hinten wieder auf. Da spielt der Subwoofer zum Beispiel wieder die wesentlichere Rolle, dass die Bassdrum halt richtig kickt und so. Der zweite Bereich sind Produktionen, die wirklich Surround sind, wobei ich jetzt mit Surround meine, dass alle Lautsprecher gleichwertig beteiligt sind, wo ich aber das Gefühl habe, dass man sich überlegt hat, was kommt aus welchem Lautsprecher. Also wo keine Signale zwischen den Lautsprechern sind oder keine Räume aufgebaut werden, sondern links die Gitarre, rechts das Saxophon und hinten ist eine Conga und dann dreht sich das mal und kann sehr spannend sein, aber ist sozusagen nur eine Bestückung von Lautsprechern. Einzelsignale, Monosignale auf verschiedene Lautsprecher. Und dann gibt es halt Produktionen, die versuchen Klangflächen aufzubauen, Räume aufzubauen oder halt eben auch klassische Konzerte zum Beispiel oder auch Popkonzerte oder Crossover-Jazz-Konzerte einfach in einem akustischen, natürlichen Rahmen so darzustellen, dass man irgendwo dabei ist.
Der Zugang zur ars-akustischen Komposition führt einerseits über eine idealtypische Reproduktion der Welt, wie sie räumlich klingt und kracht, und über die Verarbeitung und Weiterentwicklung einer vielleicht auch virtuellen Wirklichkeit. Andererseits führt er über die kompositorische Interpretation der Raumidee, wie sie die elektronische Musik in 4-, 8- und 16-Kanal-Kompositionen entwickelte. Gerade die Kombination beider Perspektiven, also die Definition eines Spielraumes über die gesamte Fläche des elektroakustischen Schallfeldes und der Einsatz der Lautsprecher als Solisten oder Instrumentalisten, begründet die Chance der raumnutzenden Tonkünste im Industrieformat 5.1.
Noch allgemeiner fragt man nach der zukünftigen Alleingültigkeit der elektroakustischen Schallerzeugung, also nach dem allmählichen Aussterben aller anderen Musikquellen, oder im Gegenteil nach dem weiteren Bestehen und der weiteren Entwicklung einer vokalen und instrumentalen Musik, der Eingliederung dieser drei Gattungen in einem musikalischen Ganzen und ihrer gegenseitigen Befruchtung.
Soundsound ist ja jetzt schon ein Modebegriff oder ein praktikabler Begriff. Im Endeffekt meint man die Mehrkanaltechnik oder die Stereophonie. Und Stereophonie heißt nicht etwa Zweikanaltechnik. Stereo kommt aus dem griechischen Stereos, der Raum, oder plastisch. Phonos, die Stimme, der Klang. Also ist es eine Raumklangtechnik, die Stereophonie. Und ob ich das mit 2, mit 3, mit 5 oder mit 100.000 Kanälen mache, ist dann eine Frage des Aufwandes und des Qualitätsansprüches.
Raum. Raum. Das Verhältnis einer Stereoaufnahme als Wiedergabeverfahren einer Raumklangkomposition transportiert das Geschehen in einen quasi künstlichen Raum.
Mit zwei Kanälen kann man einen räumlichen Eindruck und einen Richtungseindruck vermitteln.
Dabei ist das Abbild der ursprünglichen Aufführung,
wie Stockhausen einmal erklärte,
vergleichbar vielleicht mit dem einer guten Fotografie von einer Skulptur.
Ein Foto kann durchaus einen präzisen Eindruck von einer Skulptur vermitteln.
Ich kann mich noch an Platten erinnern, wo das Schlagzeug links und das Saxophon rechts war. Das würde heute kein Mensch mehr machen. Heute wird Stereo ganz anders genutzt, als man das noch auf älteren Platten hört, weil heutzutage ist viel interessanter, den Raum zwischen den Lautsprechern zu nutzen, als die Lautsprecher zu bestücken.
Spiel im Stereoraum.
Der Komponist ist in der Lage, zwei Signale, die bei gleichzeitigem Einsatz auf derselben Position sich aufheben oder gegenseitig stören würden, durch die getrennte Platzierung im ästhetischen Raum in einen Dialog treten zu lassen oder so einzurichten, dass sie das Geschehen zwar verdichten, durch die Differenzierung der Position sich aber nicht überlagern oder gar unbeabsichtigt stören. Die Klangfarbe als Kompositionsparameter spielt hierbei eine tragende Rolle. Und der Begriff der Klangfarbe wiederum lässt auf die Musikgeschichte blicken.
Es gibt seit 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert klassische Werke, die wir endlich wiedergabemäßig zu Hause dem Hörer aufführen können. Ohne dass er in den speziellen Dom fährt, wo sehr selten solche Aufführungen sind.
Zum Beispiel die Mehrchörigkeit der Gabrielis. Also ich finde zum Beispiel auch die Gregorianik ist eigentlich auch nur zu denken und die Rhythmik zu erklären mit den weiten Hallräumen der Kathedralen, in denen das gesungen wurde. Wenn dann wirklich das Echo wieder zurückkommt, dann ist der Atem wieder geholt und dann geht es wieder weiter und so.
Schon die Entstehung der Mehrstimmigkeit wird ja auf die beiden Orgeln in Notre Dame zurückgeführt, die natürlich sich auch an verschiedenen Plätzen befunden haben in Notre Dame und die natürlich dann auch den Raum mit einbezogen haben und zum Beispiel schon eine Frage und Antwort. Das sind ja eigentlich im Prinzip schon auch Raumkomponenten, die da drin sind.
Allerdings geht es bei allen diesen Ansätzen der letzten Jahrhunderte eigentlich um einen Effekt des Klanges im Raum, nicht um die Komposition des Raumes selbst. Dieser Gedanke griff tatsächlich erst im 20. Jahrhundert, wesentlich in der elektronischen Musik.
Dass der Raum wirklich dezidiert als Parameter einfach einfließt, würde ich sogar nachseriell anordnen, indem jeder Parameter zum einzelgestaltbaren Element der Musik wird.
Stockhausen war der Erste, der seine Kontakte in Vierkanaltechnik produziert hat. Er hat von vornherein gesagt, ich muss mir das Rotieren im Raum vorstellen. Ich muss das aus verschiedenen Richtungen auf mich einwirken lassen. Er hat es so komponiert.
Also ich persönlich habe da auch ganz furchtbar viel von ihm gelernt, muss ich sagen, weil er praktisch für jedes Stück eigentlich einen neuen Rahmen erfindet.
In seinem Vortrag Vier Kriterien der elektronischen Musik formuliert Stockhausen 1972 im Essener Folkwang-Museum:
Wenn ich den Raum topologisch orte und entsprechend strukturell komponiere, um Klänge im Raum sich in ganz bestimmten Ordnungen bewegen zu lassen, so kann das zu einer unerhört lebendigen Musik führen. Ich könnte im Verlauf einer Komposition genauso räumliche Konstellationen etablieren wie Akkorde und darauf andere Konstellationen beziehen. Ebenso Raummelodien komponieren, die also durch das Hoch- und Tiefgehen von Klängen, durch das an mir vorbeikommen in bestimmten Höhen oder Tiefen oder geraden oder gekrümmten Linien, alle möglichen geometrischen Konfigurationen beschreiben, wenn sie vom Komponisten strukturell benutzt werden. Und so haben wir einen neuen Darstellungsbereich für die Komposition gewonnen.
In dem Moment, wo ich dann einen elektroakustischen Raum habe, kann ich ihn ja nach Belieben verändern. Und wenn ich das in Realita machen wollte, dann müsste ich ja zum Beispiel irgendwelche Wände verschieben oder irgendwelche Türen öffnen und sowas. Was es bestimmt auch gegeben hat, aber dann würde ich sagen, eigentlich eher als Effekt.
Kompositorisch werden Bewegungen, Richtungen und die Geschwindigkeit des Klanges hinzugewonnen. Gleichzeitig wird die Frontalperspektive im Hören aufgehoben. Die Musik spielt eben nicht mehr vorne auf der Bühne.
Schauen Sie in die Richtung, aus der ein Klang an Ihr Ohr dringt?
Sondern kommt aus allen Ecken und legt sich quasi das Publikum einhüllend über dasselbe. Gerade dieser Effekt des Einhüllens wird heute im Zusammenhang mit Surround-Systemen als wesentliches Merkmal angeführt. Aber das allein ist formal gedacht. Stockhausen und mit ihm die elektronische Musik, auch die neue Musik mit ihren im Raum verteilten Instrumentalisten und Orchestern, war bereits in den 50er Jahren weiter. Denn hier ging es um die Hoffnung auf ästhetisches Neuland, nicht um einen betörenden Effekt.
In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen.
Wer die Möglichkeit hat, möge Stereo-Kopfhörer aufsetzen.
Au! Ich war's nicht, der Lehrer. Au! Ich war's nicht, der Lehrer. Au! Ich war es nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war es nicht, Herr Lehrer.
Ebenso wie die Musik des 20. Jahrhunderts überführen die Radiogenre, allen voran das Feature und das Hörspiel, und die Ars Acoustica den akustischen Spielraum in eine inhaltliche Qualität.
Was hast du denn gelernt?
Kann ein Lied singen.
Alles neu macht der Mai.
Ein Gedicht gelernt.
Und Minz und Mons, die Katzen, die reiben ihre Tatzen.
Für die Rundfunkgeschichte bedeutet die Umstellung des Sendebetriebes von Mono auf den Zweikanalton eine umfassende Erweiterung des Radioraumes, denn zusätzlich zum imaginierten Raum des literarischen Hörspiels kam eine fiktional raumrealistische Spielmöglichkeit hinzu und alle daraus sich ergebenden Zwischenbereiche. Klassisches Beispiel für eine beinahe seriell ausgeführte Aufteilung des Stereoraumes in die Positionen
links, halb links, Mitte, halb rechts und rechts
ist Ernst Jandls und Friederike Mayröckers Sprachkomposition Fünf Mann Menschen aus dem Jahr 1969.
Ja, ja, oh ja, will natürlich ein jeder gern, aber die Wirtschaft braucht und ihr soll dabei verbraucht werden, verbrauchter Verbraucher.
Mit der sogenannten Kunstkopf-Stereophonie wollte man in den 70er Jahren den Raumeindruck im Hören perfektionieren.
Sagen wir es so, man kann mit Kopfhörern sehr vieles teilweise mehr hören wie mit Lautsprechern.
Das war ein Dummy-Head, ein schwarzer Hartgummikopf mit ganz naturalistisch nachgebildeten Ohren. Und in den Ohren steckten Stereomikrofon, also links und rechts ein Mikrofon. Und technisch ist es eine Stereoaufnahme. Aber wenn man sich diese Stereoaufnahme unter den Kopfhörern anhört, dann ist man genau in der Situation dieses Dummy-Head. Dann hört man dreidimensional.
Hello, I'm Sabine.
I'm sitting in a small studio and I'll be explaining the dummy head to you together with Günther, who will be coming in a few seconds.
Gleichzeitig drohte die produktionsbedingte Koppelung an den naturalistischen Klang, die bereits entwickelten dramaturgischen Spielformen der Raumarbeit auszubremsen.
Hallo?
Hallo Günther.
Hallo Sabine. Hallo Mike. Hallo Sabine.
Man kann nicht so, wie man es im Hörspiel gewohnt ist, mit Räumen spielen. Oder den Hörer betrügen, weil das Kunstkopfhören eben dem natürlichen Hören sehr nahe kommt und man da sehr schnell auch als ungeschulter Hörer merkt, dass irgendetwas nicht stimmt.
Einerseits ermöglichte die dem menschlichen Hörorgan nachempfundene Aufnahmetechnik eine tatsächlich verblüffende Tiefen- und Positionsgenauigkeit im Hörspiel, in der Musik oder dem Feature. Andererseits bedeuteten die dafür notwendigen Produktionsabläufe die Quasi-Rückkehr der Herstellung von beispielsweise Hörspielen wie zu ihren Anfängen in der Weimarer Republik, nämlich zu einem Theater hinter verschlossenem Vorhang.
Man nahm sehr lange Szenen auf, man konnte in Szenen so gut wie nicht schneiden, hat also 5, 6 Fassungen einer Szene gemacht und dann eben die beste genommen.
Das, was mit Kunstkopf sich wunderbar natürlich und schön räumlich anhört, ist Stereo gehört eine ganz schreckliche Suppe und ist völlig verwaschen.
Was ist das?
And that is your left ear.
Obwohl es dasselbe Signal ist.
Ich bin nämlich jetzt oberhalb des Kopfes in einer Entfernung von etwa 5 cm.
Wir werden es nie schaffen, mit 2, mit 5, sicher auch noch nicht mit 100 Kanälen, eine naturgetreue Übertragung. Das ist nicht das Ziel des Rundfunks gewesen. Deswegen ist das alles, was wir liefern, ein Kompromiss. Die 2 Kanäle war ein dürftiger Kompromiss. Dann konnten wir eine links und rechts, eine gute Richtungsverteilung liefern, aber keine räumliche Abbildung. Mit den 5 Kanälen liefern wir jetzt schon einen ganz guten Eindruck von Raum und Information und Raumrichtungsaufteilung, aber es ist auch ein Kompromiss. Aber es gibt ein anderes Verfahren, die sogenannte Wellenfeldsynthese. Da kann man das Schallereignis aus dem Lautsprecher herauslösen. Das ist sicher auch, was dem Hörer mal vorschwebt, wenn er ein Quartett akustisch vor sich hat, als hätte er es optisch auch zu sehen, ohne Bild. Und kann vielleicht die Zukunft darstellen. Aber das muss auch noch nicht bedeuten, die naturgetreue Übertragung.
Sie hören einen technischen Mehrkanal-Testbetrieb des Westdeutschen Rundfunks. Wir senden Hörbeispiele in 5.1 Surround-Technik aus den Bereichen Musik, akustische Kunst und Hörspiel.
Mittlerweile produziert eine Vielzahl der Rundfunkanstalten Europas für den 5.1-Standard. Skandinavien, das aufgrund seiner großen Fläche bei relativ dünnem Bevölkerungsanteil über ein gut ausgebautes Netz von Digitalempfängern verfügt, sendet über DAB und präsentiert im Falle von Schweden und zukünftig auch Norwegen beispielhafte Produktionen im Internet.
5.1 Multichannel Sound. Now in your home theater system.
Man kann sich die DTS-kodierten Files herunterladen und über seine Surround-Anlage abspielen. Auch die ARD produziert und sendet im Falle des WDR und des Bayerischen Rundfunks auf Teststrecken.
Es gibt keinen User für meine Sache. Die Sache, die ich produziert habe, wurde bisher nur öffentlich vorgespielt und ich kann sie dir hier vorspielen, aber ein User kann die nicht wahrnehmen, weil ein User keine Anlage dafür hat.
Man muss Möglichkeit haben, digitales Satellitenfernsehen zu empfangen.
Wir sind hier nun in unserem Haus nun auf alle Eventualitäten eingestellt. Wir haben also sowohl die Schüssel als auch das Kabelfernsehen.
Es geht nur mit Schüssel im Moment. Aber was für mich wichtig ist, ist gezeigt worden, dass wir einen Weg haben, diese Produktionen auch zu senden. Und zwar über einen Weg, der von sehr vielen Menschen empfangen werden könnte. Weil er einen Vertriebsweg nutzt, der auch fürs Fernsehen benutzt wird. Und auch in Zukunft immer mehr benutzt werden wird.
Ich bin ein bisschen skeptisch aus der Erfahrung heraus, wie lange sowas gedauert hat. Wir haben 45 Jahre gebraucht, bis wir endlich dieses 4- oder 5-Kanalsystem realisieren können. Jetzt nach 45 Jahren habe ich es endlich im Heim, was jetzt 1960 vorschwebte.
Was a crowd announcer welcoming the fans from Munich, which of course the Düsseldorf crowd isn't too pleased to hear. You might remember the last time these two teams played, they had to clear the ice 5 different times.
Auf eine Umfrage hin bekundeten die meisten Anstalten großes Interesse am Surround-Format, auch für das Radio, und verwiesen auf eigene Aktivitäten.
Hello, I'm Bobby McFerrin. Are you interested in nature and radio? We have a vacancy in the nature department. Call 555 5.1 5.1 and cry like a wolf.
The planet we live on, your nation or your own hometown. It's all there in the news.
Here are the news from the Center Channel. I'm Robert Plant. Yes. Oh, there's one. The foreign minister... No, that's old. You heard that yesterday. Sorry. Well, we'll be back with more news from the Center Channel in a few minutes.
Leider nur schriftlich, aber realistisch gab Erik Mikael Karlsson, zuständig für Ars Acoustica und zeitgenössische Musik beim schwedischen Rundfunk, seine augenblickliche Erwartungshaltung gegenüber der Surround-Technik wieder.
Die künstlerische Herausforderung ist nach wie vor eine konzeptuelle. Eine überzeugende Idee kann ebenso für Mono, Stereo oder 5.1 angelegt sein, das sollten wir nicht vergessen. Ich denke, wir müssen uns ästhetisch mit den technischen Möglichkeiten weiterentwickeln, ohne uns von ihnen blenden oder verzaubern zu lassen. Bei allem eröffnet 5.1 nur ein weiteres Feld für die kompositorische Arbeit, und zwar neben der traditionellen Arbeit mit Stift und Papier, der elektronischen und Computermusik, ob nun in Mono, Stereo, 24-Spur oder 5.1.
Das schwedische Radio baut bei der Einführung des Standards 5.1 allerdings weniger auf Klangexperimente als vielmehr auf massenattraktive Programmanteile wie Sport, Reportage, Pop- und Rockkonzerte und Comedy.
This is Swedish Radio broadcasting in multi-channel sound 5.1. Imagine the wonderful world of multi-channel sound in your radio. What would it sound like?
Die Chance für künstlerische Produktionen wie das Hörspiel, die zeitgenössische Musik und besonders die akustische Kunst besteht in einem massentauglichen Standard, der es technisch erlaubt, bislang nur in Konzertsälen oder auf Hörveranstaltungen präsentierbare Arbeiten direkt in das private Ambiente zu senden. Allein aus dieser Möglichkeit erwächst der Reiz und die Herausforderung für das Format 5.1 zu komponieren. Als zwischen Hörspiel und Musik angesiedeltes Genre und unter Berücksichtigung des Raumbegriffes beider hat die akustische Kunst letztlich die Chance, einen neuen ästhetischen Raum für sich zu erobern.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2000.
Nachdem ich meine neue Vielkanalanlage in Betrieb genommen hatte und um dies tun zu können, eben auch noch einen Monitor, sprich Fernsehempfänger angeschlossen hatte, war ich doch irgendwie stolz, bei der Avantgarde des Hörens und Sehens mitzureiten. Ich lud gleich ein paar Freunde ein und wir quetschten uns auf das Sofa im Zentrum des Hörfeldes, um einigen Stücken in Dolby Digital zu lauschen. Aber auch um einen Film im Heimkinoformat anzuschauen. Das war schon was. Das ewige Schwirren, Trampeln und Knallen, das uns durch mein Wohnzimmer jagte. Wir hielten durch bis zum Schluss. Doch waren wir nach den 2 Stunden Heimkino derart matt, dass wir uns beinahe stumm voneinander verabschiedeten. Aber vielleicht hatten wir ja nur den falschen Film. Ein Freund meinte noch, beim nächsten Mal müssten wir es unbedingt mal mit dem Beamer versuchen. Da kämen Bild und Ton proportional besser zusammen. Ein nächstes Mal will ich aber nicht. Jedenfalls steht mein Tisch wieder in der Mitte des Wohnzimmers. Alle meine Stühle sind darum versammelt. Und der Sound kommt aus meinen guten alten 20-Liter-Boxen. Selbst Fernsehen geht jetzt wieder ohne Schweißausbrüche und irgendwie finde ich es total gemütlich, den etwas quäkigen Sound meines Fernsehgerätes aus dem letzten Jahrhundert direkt und alleine am Bild klebend zu empfangen. Oder habe ich da was falsch verstanden?